Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich freue mich sehr, heute Michael Pelitz hier bei mir, mit mir im Studio begrüßen zu dürfen. Wer ihn kennt, er ist selbst ein Podcast, wie sagt man, Moderator. Ja, und hat. Herzlich willkommen, lieber Michi.
Petra, danke für die Einladung.
Das ist immer das Problem bei meinen Einleitungen. Ich bin schon ermahnt worden, dass die nicht so super sind, weil ich vergesse, auch mich vorzustellen. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und wer es weiß, ich arbeite in der Kulturabteilung des Landes Steiermark und diese Podcast-Folgen drehen sich immer, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und diesmal eben ist deshalb der Michael Pelitz da, weil er einer von denen ist, die Sport und Kultur miteinander verbinden und wir in unserer Abteilung auch Sport, Kultur und Europa miteinander verbinden. Und deshalb freue ich mich auf ein spannendes Gespräch. Mhm. Lieber Michael, darf ich dich bitten, kurz aus deinem Leben zu erzählen?
Ja, wo soll ich anfangen?
Genau, das.
Ganz am Anfang?
Ganz. Genau, starte ganz am Anfang. Es ist, wenn man dich im Internet sucht und so eine Biografie von dir findet, dann sieht man da ganz viele Dinge und Tätigkeiten, die heißen seit. Du arbeitest seit, du machst das Theaterfestival Spleen seit. Du bist Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter für das Mezzanin-Theater seit. Du machst deinen Podcast Black FM, wo sich eigentlich um Sturm Graz dreht. Darf man dazu sagen?
Ja, sicher, ja. Unbedingt.
Seit 2016.
Und wen sonst?
Genau. Und so sind wir schon mittendrin, diese vielen Seit. Und ich weiß auch, wir kennen uns ja, weil du Pressesprecher bei der Regionale warst. Das war einmalig 2012.
Also bis.
Genau, bis 2012. Und du bist auch ganz wesentlich wichtig seit 2008 für die Musikplattform Plateau, die es aber eigentlich seit 2003 gibt.
So ist es, genau. Ich glaube, mein Lebenslauf oder so habe ich nie mehr geupdatet. Ich habe das nie wirklich massiv braucht. Ich glaube 2012 ist das letzte Mal bei der Bewerbung oder 2011 bei der Bewerbung für die Regionale. Da bin ich auch irgendwie so zufällig dazugekommen, aber das hat super gepasst. Ich mich dann nur deswegen beworben, weil es nah von meiner Wohnung war, für weitere Wege. Nein, stimmt überhaupt nicht. Nein, es hat mir eigentlich riesen Spaß gemacht und es war echt eine super spannende Herausforderung in Mura damals. Und die anderen Sachen, bei welcher Sache fangen wir an? Bei Plateau vielleicht.
Plateau,
seit 2003 gibt es Plateau, eben gegründet von Jan-Peter Martens, der damals bei Sturm Graz gespielt hat. Und da ist eben die Verbindung auch Kultur und Sport, weil eben er Profifußballer war aber immer schon leidenschaftlicher Singer-Songwriter und hat einfach damals empfunden, dass es in Graz viel zu wenig Präsentationsplattformen gibt für diese Art von Musik, diese erzählerischen Musikformen. Und hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und hat eine Plattform gegründet, ein bisschen Fördergeld lukrieren können. Genau.
Und war das in dem Sog auch von, weil 2003 war Graz Kulturhauptstadt?
Das weiß ich gar nicht so. Das ist dann im Juni, glaube ich, ist der Verein offiziell gegründet worden. Die Vorgeschichte, ob das aus diesem Sog rauskommen ist, das war es in der Form gar nicht. Ich glaube, die Leidenschaft bei ihm war immer da und die Notwendigkeit, dass etwas passieren muss in Graz auf dieser Musikebene, die war einfach evident. Und ja, der hat das dann bis Ende 2007 gemacht und ich mit meiner Band damals, mit meiner damaligen Band Radio Laut, habe ich bei zwei Events, einmal mit Zuschlag und einmal in Graz gespielt und ich habe dann den Jan Bieter irgendwie kennengelernt und damals mit dem Burkhard Boschinger sozusagen als Kollegen die Plattform dann weitergeführt. Der Jan Bieter hat mich gefragt. Der Burki war dann eher mehr für das Administrative verantwortlich und ich habe dann mehr so Bands gescoutet, das Künstlerische gemacht und wir haben auch in diesem, also wirklich gleich am Anfang die Serie Plateau Montag in der Scherbe entwickelt, wo wir jetzt kommenden Montag die 250. Ausgabe haben.
Wahnsinn.
Wahnsinn, gell?
Ja. Wirklich?
Das ist wirklich unfassbar. Also ich denke mal, seit fast 15 Jahren machen wir das jetzt und es macht genauso viel Spaß jetzt noch wie eh und je. Und vor allem, wir haben KünstlerInnen dabei, die einfach in diesem Rahmen nicht zu sehen wären.
Und ist es so, dass dann öfters welche dabei waren, die dann erst richtig berühmt wurden? So als Sprungbrett?
Ja, schon. Also es gibt ja einige, also wie zum Beispiel Philipp Sahler, der dann mit Farewell the Ghost oder Effi, also Thomas Petritsch, der dann mit Granada, Paul Blut, die ganze Partie von Viech zum Beispiel, aber auch Künstler, die international einfach wirklich dick da sind, wie Scott Matthew hat dort gespielt, Willie Mason hat dort gespielt. Jetzt hatten wir eine sehr junge Songwriterin aus Belgien, Mescare Mess, bei uns, die einfach in diesem Rahmen sicher nicht mehr zu sehen sein wird, weil die wird einfach explodieren in den nächsten Jahren.
100%. Die wird zu berühmt.
Dann die wird zu berühmt und zu groß, obwohl wir haben schon ein bisschen Angst gehabt, solche Bands sind dann immer großer Rider und wir haben gesagt, Scherbe, gerne Backstage, okay. Und das Ganze. Und die waren aber superherzig und haben sich extrem wohl gefühlt, haben gesagt, das war eines der besten Konzerte auf der Tour.
Okay, also die Scherbe am Ländplatz ist ein Fix-Spielort?
Es ist für uns eigentlich, muss man sagen, natürlich der wichtigste Veranstaltungsort, weil es einfach diese Beständigkeit hat und auch Menschen, die sich jetzt nicht so mit Plateau befassen, das kennt man einfach mittlerweile. Ich glaube, wir waren sogar einmal in der Austrian Airlines Zeitung drinnen bei einer Tourismuswerbung für Graz mit dem Plateau-Montag in der Scherbe. Das war sehr nett.
Das ist ja so als Geheimtipp.
Es war Geheimtipp. Ja,
ganz
total,
bestimmt.
Total. Ja.
Und die Bands, auf die du suchst sie, findest sie oder die schreiben dich an, sagen, huhu, ich möchte gerne spielen oder?
Ja, das war anfänglich war es so. Okay. Also anfänglich, wir haben uns natürlich überhaupt nicht auskennt in diesen, okay. Eben nie glaubt, dass ich irgendwas organisieren kann in meinem Leben, massiv.
Also das war so der Beginn.
Das war der Beginn. Okay. Und irgendwann lernst du das alles. Du lernst, ich habe jetzt gedacht, wie ich damals E-Mails geschrieben habe und wie ich jetzt E-Mails schreibe und wie hart ich teilweise argumentiere mit Managements und Booking und so weiter. Das hätte ich mir damals nicht traut. Ja. Aber das ist eine gewisse Art von Routine. Und jetzt kennt man halt viele Labels, viele Managements und bist mehr in Kontakt auf der Ebene, dass wir kontaktiert werden, wenn irgendwas in unserem Bereich auf Tour geht, in einem Jahr zum Beispiel. Und dann hören wir uns das an oder es schreiben uns MusikerInnen aus Graz, aus der Steiermark an. Und wir können, wie gesagt, nicht alles veranstalten, weil es ist einfach viel zu viel auch.
Ja.
Und oft muss dann halt einmal sagen, das geht sich jetzt nicht ganz aus. Und das ist eigentlich immer der unangenehmste Teil dieser Arbeit. Ja.
War das oder ist die Plattform gedacht für die heimische Szene prinzipiell?
Also prinzipiell haben wir zwei Steckenpferde. Eines ist die Förderung heimischer Musikerinnen. Das ist natürlich ganz wichtig und das ist uns auch schon sehr, sehr oft gelungen. Aber wir haben auch, das zweite ist die Genreförderung selber. Weil dieses Genre ist einfach, und das war auch der Grund, warum diese Plattform entwickelt worden ist, dieses Genre war einfach immer unterrepräsentiert. Mhm. Die Musikhauptstädte in Österreich waren dann halt immer Wien und Linz vor allem in diesem Bereich. Nach Innsbruck sind die Leute dann auch teilweise noch abgebrungen. Graz ist sehr, sehr weit südlich.
Ja.
Und das ist auch nicht am Weg auf irgendeiner Tourroute, weil in dem Balkanraum fahren relativ wenige Touren in diesem Musikbereich. Das heißt, die müssen wirklich auch kommen wollen. Mhm. Also wir hatten jetzt vor kurzem einen Musiker aus Kanada bei uns, der ist von Halle gekommen ist nach Graz gefahren und am nächsten Tag hat er in Winterthur in der Schweiz gespielt. Die müssen schon auch wollen und das tun sie, weil sie die Scherbe einfach lieben. Man kennt sogar in Kanada die Montreal, wenn die Musiker sprechen über Graz und die Tour oder generell über die Tour, dann heißt Do you play Scherbe? Do you play Scherbe? und das ist einfach eine Herzensangelegenheit.
Do you play broken glasses?
Yeah. Do you play? Ja, voll. Nein, das ist schon, man glaubt es nicht, aber diese kleine Location, das ist den Leuten schon eine sehr große Herzensangelegenheit. Und
das
uns
ist,
auch.
Das ist wahrscheinlich so wie im Kabarettbereich, das Theatercafé in Graz voll. Nach wie vor eine Rolle spielt und wirklich auch ein kleiner Rahmen ist.
Voll. Und mich wundert es auch immer, dass alle kommen, ja. Alle kommen dorthin. Egal wie groß sie sind, sie kommen dorthin. Und ich auch gern. Ich mag den Ort so gern. Das ist so eine coole Location, ja.
Und das in der Scherbe, also das Metier oder wie sagt man, das Genre, das Musikgenre, damit das quasi jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, Singer, Songwriter, das ist so, wie ist die Besetzung?
Also wir hatten schon, also ursprünglich angefangen so mit Duos und Solo und Trio und wir sind dann einfach immer mehr abgekommen von diesen, also die Drum-Option wollen wir da nicht erfüllen. Das heißt, wir schauen einfach wirklich, dass es auf eine Solo-Duo maximal Trio-Geschichte ist und wenn Drums, dann leichte Percussion. Aber wir sagen den KünstlerInnen dann immer, dass es eigentlich in diesem Rahmen nicht super passend ist.
Okay.
Und wir suchen auch die Artists eben auf Ebene dessen aus. Okay. Also genau.
Das ist jetzt einmal dein musikalischer Kulturpart. Du bist aber auch im Theater.
Genau. Ich glaube, es gibt in der Musik dann noch andere Sachen, die wir gemacht haben, wie die Dopop-Serie damals mit dem Grazer Spielstätten und Herst, die Serie, die jetzt sehr, sehr gut läuft.
Also nochmal zurück und das Festival, oder?
Und das Autumn Leaves Festival, genau. Natürlich. Genau. Das ist ja auch eine große Herzensangelegenheit.
Ich wollte schon gleich zum Theater springen.
Nein, wir können auch gleich zum Theater springen, weil uns geht ja die Zeit irgendwie aus, oder? Ja,
genau, das ist mein Punkt. Wenn ich immer so einen Blick auf die Uhr werfe.
Ja, genau. Ich sehe sie auch, 11 Minuten 38. Genau. Dann sind wir noch gut.
Sind wir noch gut im Rennen, genau. Ja, der Theaterbereich ist der nächste Bereich, in dem du tätig bist. Dort machst du die Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich und unterstützt quasi Theatergruppen und auch Festivals in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und in der Kommunikation und Gestaltung.
Genau, also das ist hauptsächlich das, was ich mache. Dann kommt immer wieder so grafische Sachen auch dazu, aber hauptsächlich eben Pressearbeit, Textarbeit, Social Media, also alles, was in diesen Bereich hineingehört. Beim Spleen Theater Festival war das diesmal auch das Marketing, den Teil, den ich zusammen mit meiner Kollegin der Veronika Rogenhofer gemacht habe. Das war auch immer sehr, sehr spannend und unfassbar herausfordernd auch. Vor allem in diesem Jahr. Wir sind in den Sommer gewandert mit dem Festival, weil man wusste damals bei der Planung noch nicht genau
Corona,
was passiert und so. Und dann haben wir gedacht, okay, wir können ein bisschen mehr im Freien sein. Es ist dann sehr exzessiv geworden, weil wir 9 Tage gehabt haben mit, weiß ich nicht, über 30 Produktionen insgesamt. Das ist ein Riesendrum gewesen, ein Riesenteil, eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten. Und uns sind dann die Leute nach und nach weggebrochen. Einer ist da krank geworden, einer ist da krank geworden. Und dann am Ende sind wir schon ein bisschen am Zahnfleisch dahergekrochen, das muss man schon sagen. Aber es war trotzdem ein Riesenspaß.
Das Festival findet alle 2 Jahre statt, prinzipiell. Das ist ein Kinder- und Jugendtheaterfestival in Graz, das auch von der einheimischen Theaterszene bespielt wird.
Genau, also es ist, es gibt ja mehrere Teile. Also prinzipiell organisiert wird es vom Mezzanintheater und vom Tau.
Was schön ist, weil es eine Kooperation ist, gemeinsam.
Genau. Und wir sind ja in der Nähe vom Tau jetzt.
Genau. Das auch noch.
Genau, also wunderschöne Kooperation, die Arge Spleen heißt. Und das wird dann gemeinsam programmiert. Also Manfred Weisensteiner und Hanni Westphal haben die künstlerische Leitung für das. Und die programmieren dann halt Stücke, internationale Produktionen und aber auch, es hat das Steiermark-Fenster gegeben, also wo nationale oder Grazer oder steirische Theatergruppen zeigen können, was sie jetzt in den letzten Jahren entwickelt haben und so weiter. Und dann gibt es auch diese Spleen-Trieb-Serie, wo wirklich ganz junge Theatermacherinnen neue Produktionen zeigen können.
Ja, großartig in Summe. Ja.
Voll, sehr, sehr spannend, aber unfassbar viel Arbeit.
Unfassbar und vor allem auch in der Vermittlungsarbeit. Ich weiß es selbst auch, das sind ja auch Theaterproduktionen dabei, schon für die Kleinsten.
Mhm.
Und natürlich dann in allen Abstufungen bis zu den Teenagern. Und
genau. Das war eins meiner Lieblingsstücke. Das Stück ab zwei, Ast und Steine aus Schweden. Ich glaube, ich habe noch nie sowas Entzückendes gesehen. Also das hat jeder hatte fast Tränen in den Augen am Schluss schon, weil es so entzückend war, so gut gespielt und einfach für alle. Und das ist ja das Supere am Kinder- und Jugendtheater. Man sagt immer Kinder- und Jugendtheater, aber es ist eigentlich Theater für alle.
Es ist für alle und es ist schön, wenn man Kinder hat und hingehen darf, weil als Erwachsener geht man kaum ins Kinder- und Jugendtheater alleine, obwohl es oft sehr passend wäre.
Ja, voll. Wie gesagt, es war halt der Termin bei Spleen. Wir haben uns gedacht, okay, wir sind viel im Freien, wir hatten eine wunderschöne Festivalzentrale am Ortweinplatz. Aber es war dann auch schon so ein bisschen eine Zeit, wo man sich gedacht hat, okay, gut, es ist jetzt super heiß draußen und so mega gern setzen sich die Leute dann nicht in ein heißes Theater hinein oder stellen sie in einen Keller und hören sie eine DJ-Line an und so. Und wir haben das jetzt wieder ein bisschen adaptiert und ich glaube, in zwei Jahren wird das dann im Februar geht man nicht mehr zurück, aber in den Mai. Und ich glaube, das ist so eine gute Zeit, wo man ein bisschen was draußen machen kann, aber im Prinzip sich aufs Theater selber fokussieren. Ja.
Das ist jetzt der nächste Teil deiner Arbeit. So, und jetzt gibt es ja quasi diese Verbindung zum Sport. Ist das hauptsächlich der Podcast, den du machst oder wo?
Naja, ich bin ein sehr unerfolgreicher Hobbysportler. Nein, so unerfolgreich bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe seit meiner Kindheit hatte ich die Möglichkeit, in beiden Bereichen, also Sport und Kultur, eigentlich sehr forciert worden zu sein von meinen Eltern. Mhm. Sie haben mir die Möglichkeiten gegeben, also Fußball zu spielen, Tennis zu spielen, vor allem auch ein Instrument zu lernen. Da bin ich dann massiv gescheitert, weil ich habe mit der Flöte angefangen. Klassiker. Dann über die Klarinette. Mhm. Also das heißt, mir wurde immer was in den Mund gesteckt und bis man draufgekommen ist, ich kann eigentlich ganz gut singen.
Sehr gut.
Genau.
Das heißt, in deiner Band oder hast du jetzt auch noch eine Band?
Jetzt im Moment habe ich ein Musikprojekt, das ich in den letzten zwei Jahren mit meinen ehemaligen Gitarristen aus Wien, mit dem Mario Koller, entwickelt habe. Es sind eigentlich 30 Lieder fertig. Und wir scharren schon, dass wir das veröffentlichen können. Es fehlt uns jetzt ein bisschen auch die Zeit im Moment gerade. Es liegt alles jetzt, also das erste Lied liegt jetzt gerade beim Patrick Dunst, einem sehr lieben Freund von mir, in der Schublade. Aber der wird jetzt auch Vater. Und für die ist alles ein bisschen schwierig gerade von der Zeit. Und jetzt ist Festivalorganisation und alles Mögliche. Also ich hoffe, dass in diesem Jahr das noch fertiggestellt wird und dass bald was zu hören sein wird.
Ja, da freuen wir uns drauf.
Ja, ich bin neugierig, ob das dann ankommt.
Ja, sehr gut.
Also wer kann TikTok-Account machen, um populär zu werden? Nein, da bin ich viel zu alt. Das geht sich nicht aus.
Da gibt es jetzt auch schon Junge, die wieder aussteigen aus dem TikTok.
Ja, verstehe. Mich wird es nervlich fertig machen, ganz ehrlich.
Ja. Das ist, glaube ich, auch für die Musik und wenn man etwas wirklich verbreiten will, das ist so kurzlebig.
Ja, nein, es passt da nicht ganz gut, finde ich, für die Bewerber. Es ist nicht unbedingt notwendig, finde ich halt zumindest, weil man sollte doch auf die Sachen fokussiert bleiben, die wirklich zählen. Und das ist die Musik selber.
Ja.
Und zum Tennis noch, also wie gesagt, ich spiele nach wie vor Tennismeisterschaft beim TC Lebring und das macht auch riesen Spaß und man hat ein bisschen das Adrenalin und die Herausforderung, man spielt Matches und das hat mir eigentlich immer schon Spaß gemacht, also ich mache das immer noch gern.
Das heißt, am Tennisplatz so Meisterschaften zu spielen, ist wahrscheinlich so ähnlich wie in der Musik auf der Bühne zu stehen.
Ja, glaube ich schon. Weil es ist irgendwie, es geht um sich präsentieren. Es geht ums Adrenalin, Es geht, dass die Leute zuschauen und du dann entweder nervöser bist besser bist. Ja. Es geht um weiß ich nicht, der Leistungsbegriff, gell? Irgendwie so.
Das ist ja etwas, was darüber habe ich ja nachgedacht.
Ja,
auch, gell? Wo sind diese Verbindungen oder das Verbindende zwischen Sport und Kultur und oder auch Kunst und Kultur, weil der Leistungsbegriff kommt in beiden Räumen und Bereichen vor.
Genau. Ich würde sagen, im Sport ist es ein bisschen anders, weil im Sport ist der Leistungsbegriff, ist Leistung ja messbar.
Ja.
In einer gewissen Weise. Also es gibt Stoppuhren, es gibt Weitenmessungen, es gibt Punkterichter, die halt sagen, wie gut du deine Pirouette jetzt gemacht hast und keine Ahnung. Oder
es gibt Tore.
Ja, es gibt Tore. So ist es. Es gibt so irgendwie Regeln und Parameter, die ja objektive Bewertung zulassen. Weitgehend zumindest. Da gibt es natürlich auch
Spielraum.
Ja, Spielraum, Interpretationsspielraum.
Genau.
In der Kultur ist Leistung immer interpretierbar. Ich kann gut sein auf einem Instrument, aber deswegen mache ich keine gute Musik unbedingt. Ja? Also irgendwie, mir kann ein Kritiker für meine Musik irgendwie in den Boden stampfen, aber wer anderer findet das gut.
Ja.
Ja? Also das heißt, es ist immer dieser Aspekt der Interpretation dahinter.
Das auch noch. Und ich glaube, gerade in Kunst und Kultur ist die Leistung mit der Qualität verknüpft.
Wie meinst du
das? Wie Kunst und Kultur in der Qualitätsebene verstanden wird. Ich würde zum Beispiel Leistung in Kunst und Kultur nicht über Quantität gemessen haben wollen, sozusagen, sondern einen Qualitätsbegriff, der natürlich nicht messbar ist.
Genau. Ja, schon. Ich meine, Sachen, ich glaube, man kann sich einig sein, dass gewisse Sachen gut sind.
Genau.
Auf der Ebene, okay, gut, mir muss das jetzt nicht gefallen, aber ich muss zugeben, es ist gut gemacht.
Genau. Ja? Es ist technisch in Ordnung,
genau.
es ist handwerklich in Ordnung.
Genau. Aber umgekehrt können Sachen, die technisch nicht in Ordnung sind, auch gut sein. Und das ist das Wunderbare eigentlich an Musik. Ich kann was anderes machen, muss jetzt technisch nicht super sein, aber ich kann unglaublich gute Ausstrahlung haben und ich kann Leute begeistern.
Ja.
Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Im Sport wird das nichts bringen, wenn ich technisch ein komplettes Ei bin, werde ich wahrscheinlich keinen Erfolg haben.
Ja.
Ich meine, Thomas Muster war großartiger Tennisspieler, Nummer 1 der Welt.
Ja.
Technisch hat man sich das nicht anschauen können. Also das war schwierig. Ja.
Wenn man dann ein Profi ist und weiß, wie man jemanden beobachtet, wie er dann wie was macht. Ich finde das beim Skifahren so erstaunlich, wie unterschiedlich die Piste runterfahren. Ich habe das Gefühl, auch als super Laien kann ich sehen, dass die ganz verschiedene Haltungen haben und auf ganz verschiedene Dinge Wert legen, wie sie Skifahren.
Ja, voll. Ich war ja eine Zeit lang auch kleine Kinder unterrichtet bei den ersten Schritten am Stoleck damals in der Skischule. Denen habe ich praktisch Skifahren beigebracht. Die Eltern haben sie irgendwie abgegeben am Montag in der Früh und am Freitag sind die Kinder schon überall mitgefahren.
Ja.
Jede Piste runter.
Also du bist Skilehrer auch noch?
Naja, Skilehrer. Ich bin jetzt eine massive Ausbildung gemacht, aber ich habe als Kind Kinderskirennen gewonnen und ich kann das ganz gut. Ich bin jetzt 15 Jahre nicht Ski gefahren. Ich habe das ganz gut können und ich bin dann in der Früh immer mit den ganzen wirklich ausgebildeten Skilehrern sind wir den ersten Lift raufgefahren, vor den Kursen noch, und sind dann diese Geschwindigkeitsstrecke gefahren, also diese, die noch ganz frisch präpariert war, dann hat man 2 Euro reingehaut und ist um die Welt gefahren. Und ich kann mich dann immer erinnern, ich war wirklich immer unter den Schnellsten und die Skilehrer haben mich dann immer angeschaut und gesagt, Michi, sag ich da, zuschauen kann man da nicht, aber schnell bist.
Ja, das ist so.
Ich glaube, im Tennis ist das auch, ich glaube, furchtbare Technik, aber irgendwie gewinne ich die Matches meistens.
Und das ist na gut. Bitte.
Ja, das ist wichtig, auf das kommt es an.
Auf das kommt es an, genau.
Ja.
Ja, und jetzt, du hast einen Begriff schon gesagt, nämlich die Begeisterung. Und es gibt ja Menschen, es gibt ja Sportbegeisterte und Kulturbegeisterte. Wie hast du das Gefühl, wie kompatibel begeistert sind diese zwei Bereiche?
Ich glaube, das ist verschieden. Also persönlich bei mir war es so, dass ich immer, also ich war immer sehr sportbegeistert und die Kultur dann im Laufe meiner Jugend dann entdeckt habe, immer mehr. Auch dadurch, dass ich gern und gut gesungen habe, bin ich dann in das irgendwie reinkommen. Dann habe ich meine ersten CDs und so geschenkt bekommen, R.E.M., yeah, Love Forever, Always. Und da habe ich dann einfach die immer mehr Liebe zur Kultur entwickelt. Ich habe einen großen Teil meiner Kindheit habe ich in den Räumlichkeiten des Brahms-Museums in Metz-Zuschlag verbracht, weil da sehr gute Freunde von mir gewohnt haben. Und das war wirklich ein sehr klassischer Haushalt. Da ist immer Ö1 gelaufen im Hintergrund. Und irgendwann hat man das gemocht, diese Musik dann. Und ich bin nach wie vor glühender Ö1-Hörer. Und ich glaube, der Sport, das Interesse an Sportergebnissen in meinem Leben zumindest, ist ein bisschen weniger geworden und das Interesse an Kultur ist immer mehr geworden, auch in allen möglichen Arten von Kultur. Bin ja auch noch in einer Galerie.
Das stimmt.
Das stimmt, ja.
Das stimmt.
Galerie Zimmermann Krattochwil.
Genau. Ja, genau. Genau. Also eigentlich bist du in der bildenden Kunst, in der darstellenden Kunst.
Genau.
In der Musik.
Ja.
Zu Hause. Und im Sport her ja da ganz viele unterschiedliche Bereiche heraus.
Ja gut, der Podcast halt, also Black FM. Ja,
genau.
Genau.
Ja. Selber Tennis spielend.
Tennis spielend, ja. Aber Black FM, haben wir über Black FM schon geredet?
Noch nicht ganz so.
Nein, wirklich. Ist es wichtig?
Ich finde, es ist wichtig, weil es ist ja lustig, weil den moderierst ja du.
Den moderiere ich.
Genau. Und heute bist aber du zu Gast.
Aber ich sitze auf meinem Platz.
Ja, genau, das stimmt.
Du hast mir meinen Platz gegeben.
Das war gleich die erste Frage. Wo sitzt du? Du sitzt auf deinem Platz, genau.
Ich sitze links und du hast nicht gewusst, wo links ist.
Ich muss zugeben, ich bin Linkshänderin, das ist oft schwierig, links und rechts.
Genau.
Und ich habe gesagt, links ist Ansichtssache.
Okay. Das ist jetzt sehr politisch eigentlich. Das ist
eigentlich schon wieder sehr politisch, genau. Sehr mehrdeutig.
Genau.
Ja. Es ist aber auch lustig, jetzt nur kurz zu deiner Ausbildung. Du hast ja Anglistik und Amerikanistik studiert. Und eine Ausbildung, jetzt kommt das nächste Genre der Kultur dazu, Fotografie.
Ja gut, das war ein einjähriges, die Akademie für angewandte Fotografie.
Ja, man kann aber auch so ein bisschen in deinen biografischen Notizen oder Skizzen, die es so zu finden gibt, lesen, dass du auch fotografierst.
Ja.
Ist das so also, nebenbei oder ist das so
ein... Nein, das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, weil man kann jetzt auch nicht alles machen. Und ich habe jetzt auch nicht mehr das tollste Equipment. Ich habe eine Zeit lang bei Plateau, ich habe es geliebt, Konzertfotos zu machen.
Ah, sehr schön.
Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Also Konzertfotos sind für mich ist der Ferrari der Fotografie ein bisschen. Nein, irgendwie. Okay. Nein, es ist eine Leidenschaft einfach immer gewesen von mir.
Ja, aber Konzertfotos sind eigentlich ähnlich wie Sportfotos. Da musst du in der Bewegung... Das erfordert ja wahnsinnig viel Disziplin in der Bewegung, in einem Konzert. Das ist auch nicht statisch. Das heißt,
die Singer-Songwriter-Konzerte sind relativ statisch.
Okay.
Also, das ist so. Nein, aber das war ja damals so, dass dann, ich habe das lange Zeit gemacht für Plateau die Fotos und dann ist der Peter Treusler zu Plateau gekommen, mit dem ich jetzt die Plattform leite. Und bin sehr froh darüber, weil der Peter einfach ein großes Wissen, auch was Fotografie anbelangt und Grafik und diese Sachen mitgebracht hat. Der macht es in Wirklichkeit viel schöner als ich. Hat den Verein auch viel schöner gemacht durch seine Persönlichkeit. Und ich bin froh, dass er das jetzt macht mit den Konzertfotos. Hin und wieder borge ich mir seine Kamera aus und mache selber Schnappschüsse. Aber er hat auch viel besseres Equipment und bin ganz froh, dass ich einen Teil einfach dann nicht unbedingt mehr machen muss.
Hast du das Gefühl, dass dein Studium, dir bei deiner Arbeit, natürlich bei den internationalen Künstlern wahrscheinlich, kannst du dich mit denen gut auf Englisch unterhalten. Wie wirkt das noch in deine Arbeit mit oder hinein?
Ja,
Amerikanistik und Anglistik.
Anglistik, ja, ich bin furchtbar schlecht gewesen in Englisch in der Schule. Ich habe mich richtig quälen müssen. Und irgendwann was jetzt auch wieder witzig ist, weil irgendwie durch die Musik und durch die Liebe zu Lyrics und Gesang habe ich irgendwie immer mehr Bezug zu dieser Sprache bekommen, bis ich dann 1995 nach meiner Matura Austauschjahr in Amerika gemacht habe, in Oregon. Und bin zur Highschool gegangen und habe dort wirklich ein wunderbares Jahr verlebt. und habe dann Psychologie angefangen zu studieren, aus Nichtwissen, was ich machen will. Mhm. Und irgendwann bin ich dann gescheitert an der allgemeinen Psychologie und wollte dann immer weitermachen und habe dann Anglistik, Amerikanistik angefangen, ein Studium, was ich sehr abgefeiert habe damals. Also ja, wirklich sehr gemocht und viel gelernt. Und ob man das jetzt was, ich denke mir immer, das
für deine Liedtexte?
Ja, für das schon, aber ich habe dann angefangen, deutsche Liedtexte zu schreiben, das war dann auch ein ziemliches Pech. Aber jetzt wieder Englisch. Ja. Irgendwie ist das dann wieder passiert, dass ich jetzt wieder mit Englisch angefangen habe. Und ja, natürlich für das brauche ich es. Das Studium generell bringt da einfach was fürs, dass du einmal lernst, wissenschaftlich zu arbeiten. Das ist alles wirklich wichtig und gut. Und natürlich sprachlich, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel mir das für meine Jobs gebracht hat oder so. Oder für die Sachen, die ich mache. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe.
Ja. Mhm. Ich glaube, es ist auch Eintauchen auch in andere Kulturen oder in die Geschichte von Ländern, die eigentlich wesentlich sind. Mhm, für
ja,
auch für unsere Kultur, die Einflüsse und so weiter. Also gerade.
Ja, klar. Ist auf der Ebene auf jeden Fall so zu unterschreiben. Ja.
Was in Summe ist, ja.
Mhm, voll.
Und was ja noch, was ich mir immer denke bei Sport und Kultur, mhm, das sind zwei Bereiche, die in der Gesellschaft jetzt abseits von politischem, sozialem, ja, gesundheitlichen Dingen, das sind zwei ganz große Räume, die auch für die Entwicklung einer Gesellschaft wichtig sind.
Mhm.
Und ich versuche auch immer zu überlegen, wie kann man Sport und Kultur, wo sind Schnittmengen, wo treffen die sich?
Mhm.
Oder ist es dann quasi, die Kultur im Sport ist, wenn man sich bei Sportveranstaltungen ordentlich benimmt?
Mhm.
Und was ist das Sportliche an der Kultur? Das sind natürlich philosophische Gedanken.
Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Schnittmengen. Ich glaube, die Vereinskultur ist so ein bisschen eine Schnittmenge, weil du hast sowohl im Sport als auch in der Kultur viele, viele Vereine, die einfach unfassbar wichtige Arbeit im Breitensport einfach machen.
Ja.
Du hast, eben wir sind ja mit Plateau, wir sind ein Verein, im Prinzip ist das Mezzanintheater ja auch ein Verein, der TC Lebring ist jetzt auch ein Verein, Black FM glaube ich ist kein Verein. Könnte man einen Verein gründen, eigentlich.
Aber ein Podcast-Verein.
Ein Podcast-Verein, ja. Bist du dabei mit deinem
Podcast? Ja, dann bin ich dabei. Andererseits, das ist natürlich, jetzt verrate ich es im Hintergrund, ja, wir aus der Verwaltung kommen,
ja,
haben es natürlich auf der einen Seite mit Kunst- und Kulturförderungen zu tun,
mhm,
und auf der anderen Seite mit Sportförderungen.
Mhm.
Und was ein großes Thema ist, was beide Vereine, sag ich schon, beide Bereiche anbelangt, ist das Ehrenamt.
Mhm.
Das sowohl im Kunst- und Kulturbereich eine große Rolle spielt, als auch natürlich im sportlichen Bereich.
Voll. Na, ich sehe das ja auch so und ich finde, diese Ehrenamtlichkeit ist ja auch extrem wichtig. Also ich kenne das vor allem vom TC Lebring, wo unfassbar viele Leute einfach helfen, dass das einfach ein schöner Verein wird. Also wo es einen Obmann gibt, der halt unangenehme Sachen teilweise macht, Sachen organisiert oder einen sportlichen Leiter oder auch die Mutter des sportlichen Leiters, die den Kuchen rüberbringt.
Ja.
Und das finde ich einfach echt nett. Ja?
Ja.
Und ich habe Tennisvereine in meinem Leben kennengelernt, wo ich einfach nur flüchten wollte, wo einfach... Das ist ja das Schwierige auch an Vereinen, dass es dann nicht mehr diese Grüppchenbildungen gibt und Leute ausgeschlossen sind und so. Das erlebe ich dort nicht. Dort ist das anders. Ja, es versteht jetzt nicht jeder mit jedem gleich gut, aber im Prinzip ist es sehr nett. Was war die Frage?
Wir waren bei den Ehrenamtlichkeit. Und Ehrenamtlichkeit,
genau.
Und ich weiß ja jetzt ja im Rahmen, das ist ja nicht die erste Folge, wo ich das erwähne, dass wir an der Kulturstrategie 2030 arbeiten und dass auch da ist das Ehrenamt ein großes Thema, weil es natürlich halt unterschiedliche Ehrenämter gibt, vom professionellen und unfreiwilligen Ehrenamt bis zum freiwilligen Ehrenamt. Andererseits auch in der Jugend ist der Begriff schon völlig unpopulär.
Mhm.
Niemand möchte mehr Ehrenamt sagen.
Es gibt ja keine jungen Veranstalter in Graz oder VeranstalterInnen. Das ist ja das nächste Thema. Also wir merken ja in Department, mit denen wir sehr eng sind, oder LLY, Loves You Music, also der Fabio Steiner und Plateau. Wir arbeiten ja sehr viel zusammen. Also die Ebene gibt's, aber nochmal zum Ehrenamt. Also ich kenne das jetzt, ich habe das ja auch lange Zeit rein ehrenamtlich gemacht, das mit Plateau, aber irgendwann geht sie das einfach hinten und vorne nicht mehr aus. Wenn du 40 Konzerte plus ein Festival im Jahr veranstaltest und wirklich viele, viele, viele hunderte Stunden im Jahr dafür arbeitest, boah, irgendwann geht sie das einfach ohne irgendwie eine Rückvergütung einfach nicht mehr aus, weil das ist einfach unfassbar stressig.
Und das ist ja sowieso in deiner Arbeit so, du hast so viele unterschiedliche Berufe, die du unter einen Hut zeitlich auch zu bringen hast. Der Tag hat auch für dich nur 24 Stunden.
Ja, voll. Und es ist ja, lange Zeit schafft man das ja, aber irgendwann denkst du, okay, jetzt arbeitest das ab. Jetzt hast bis früher hatte ich 4 Jobs quasi, neben Black FM noch, das ist dann sozusagen daneben noch gemacht habe. Und das Schwierige an mehreren Jobs ist einfach immer, du arbeitest für eine Sache, für diese 25% jetzt voll, und währenddessen glauben die anderen 75%, du tust gerade nichts. Und du musst diese Säulen immer wieder runterkriegen, diese Arbeit runterkriegen. Und irgendwann bleibt dann was hängen und denkst, oh, das habe ich jetzt vergessen und so. Und das ist einfach sehr, sehr stressig einfach. Aber ich wollte nie einen Job haben. Ursprünglich nicht. Ich meine, ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, nur Plateau zu machen.
Ja. Und davon leben zu können.
Das würde ich großartig finden. Aber
Black FM würde es trotzdem machen.
Ja, das kann man nebenbei machen. Blöd reden über Fußball, das geht sich immer aus. Nein, aber natürlich würde man dann vielleicht, wenn ich nur Plateau machen würde, würde man dann der Kontakt irgendwie auch zu der bildenden Kunst, wo ich auch irgendwie reingeschlittert bin, das würde mir schon fehlen. Oder die Menschen im Mezzanintheater, das würde mir schon fehlen.
Ja.
Und irgendwie ist das schon sehr erfrischend, wenn du eine Sache machst, die deine Leidenschaft vielleicht ist, Musik und alles, aber dann plötzlich bis 10 Minuten später in einem komplett anderen Bereich und der Horizont erweitert sich komplett. Ja. Und das finde ich schon super.
Kurz noch zu deinem Podcast. Wie bist du damals auf die Idee gekommen? Weil 2016, das ist jetzt eigentlich schon 6 Jahre her, damals waren Podcasts am aufsteigenden Ast.
Wir waren die Ersten. Ersten, die einen vereinsunabhängigen Podcast über einen Bundesliga-Verein in Österreich gemacht haben.
Ja.
Und es ist aus der Geschichte erwachsen, dass ich damals, wann war das, 2010 herum, weiß jetzt nicht mehr genau, zu Sturm 12 gekommen bin. Sturm 12 war eine Plattform, wo wir uns unabhängig mit dem Verein befasst haben, aber wir haben halt den Spieltaktiker gemacht, wir haben Hintergrundberichte gemacht. Und jetzt letztens mit dem Lukas Lattinger geredet vor dem Stadion, also der ja Wien heute moderiert, der ist aus Sturm 12 rausgekommen. Lukas Matzinger, der einer der Chefredakteure von Falter ist, ist rausgekommen. Jakob Dohr, der bei Servus TV Chef vom Dienst ist, ist aus Sturm 12 rausgekommen. Okay. Der Jan Machert ist beim Standard jetzt, der ist aus Sturm 12 rausgekommen. Jürgen Pucher und Christoph Huben. Aber Sturm
12 war eine Plattform.
Jetzt gibt es Sturmnetz und davor hat es Sturm 12 gegeben. Und wir haben einfach versucht, auf einer sehr guten Ebene, also auch intellektuell, uns mit diesem Sport, mit diesem Verein zu befassen. Haben uns sehr, sehr viele Feinde gemacht damals. Damals ist man nicht gut umgegangen damit. Also wir sind sehr oft boykottiert worden, sehr oft zitiert worden zum Verein. Haben uns sehr oft Sachen anhören müssen. Dann ist das irgendwie ausgelaufen, das Projekt. Und wir haben uns einfach gedacht, Jürgen Pucher, Frank Wonisch und ich haben uns einfach gedacht, wir machen jetzt eine andere Schiene, wir machen einen Podcast.
Oh.
Und das läuft seit 2016, Sturm Graz on Air, Black FM.
Und worüber berichtet ihr?
Ja, also wir haben sämtliche Trainer bei uns gehabt. Da brauche ich jetzt nicht gendern, weil es waren wirklich nur Männer. Sämtliche Trainer bei uns gehabt, was unfassbar spannend war. Also Leute wie Franco Foda vom Mikrofon zu haben und dann so die eigenen Fähigkeiten zu testen, wie man aus diesen Menschen etwas Sinnvolles herauskriegt. Und das ist uns damals sehr gut gelungen. Da hat uns der selige Martin Blumenau damals auch sehr, sehr gelobt für dieses Interview. Wir hatten Esther El Maestro, Vogel, Roman Melich, was ein ziemliches Desaster war, live in der Scherbe damals vor dem Mikrofon. Wir hatten Günter Kreisel, Sportdirektor, Schicker, Chris Ilzer. Und die kommen einfach auch sehr, sehr gern.
Ja.
Da haben wir das Gefühl, Jörg Siebenhandel war bei uns, das war ein super Typ, eine super Sendung. Die kommen gern und wissen, die kriegen hin und wieder schon eine auf den Deckel von uns, aber das ist dann nicht so furchtbar beleidigt, wie das damals Gerhard Goldbrech war, der uns boykottiert hat auf allen Ebenen. Und jetzt läuft es halt auch gut bei Sturm.
Ja.
Ich möchte die Zeiten erleben, wo es vielleicht einmal, also ich möchte sie eigentlich nicht erleben, aber ich hoffe, dass es dann, dass die Leute auch mit der Kritik umgehen können, wenn es einmal nicht so ganz so gut läuft und wir hin und wieder ein bisschen schärfer diskutieren müssen.
Ja, aber sehr spannend, weil in Wahrheit dient das wieder dem Verein Sturm Graz.
Im Prinzip wissen die das auch, weil das jetzt denken die Leute auch so.
Ja. Ja.
Damals hat man nicht so gedacht. Damals war jedes böse Wort vereinschädigend.
Mhm.
Und jetzt hat man einfach erkannt, dass du kriegst ja dann auch Leute auf anderen Ebenen. Und das ist ja breitenwirksam. Aber wenn man was Schlechtes sagt, ist es eigentlich eine gute Publicity.
Ja, vor allem ist es ja auch ehrlich, oder? Das Leben ist nicht nur...
So ist es.
Schön, ja.
Ja,
vor allem... Oder schön geredet.
Ja, vor allem in diesen Zeiten.
Genau, vor allem in diesen Zeiten.
Ja, schwierig.
Michi, ich habe immer so eine nette, nein, immer nicht, aber so eine Abschlussfrage.
Okay.
So ein Blick in die Zukunft.
Vor der wird schon Angst.
Hast du schon Angst?
Bin neugierig, was jetzt kommt.
So ein Blick in die Zukunft.
Okay. In wessen Zukunft?
In deine Zukunft.
Okay.
Nicht in meine Zukunft.
Mhm.
So, genau, in die Glaskugel. Hast du das Gefühl, was du so in fünf, nehmen wir fünf oder nehmen wir 10 Jahre? Welche Tätigkeiten? Bleibst du weiter beiden Bereichen treu sozusagen?
Siehst?
Sport und Kultur.
Aha. Siehst du? Das ist nämlich genauso, ja, das ist nämlich genauso eine Frage, die ich nie beantworten habe müssen, weil ich mich quasi nie für was beworben habe. Also massiv, also Regionale damals schon. Und Mezzanintheater im Prinzip auch, aber es hat mir nie jemand diese Frage gestellt, wo siehst du dich in 3 Jahren oder so. Ich habe immer vor diesen Fragen furchtbare Angst gehabt.
Das heißt,
weil ich ein Mensch bin,
das ist nicht so geplant.
Nein, ich glaube, du kannst im Kulturbereich auch nicht so planen, oder? Ich meine, du kennst dich da viel besser aus als ich eigentlich, aber du bist ja im Kulturbereich alleine auch von Förderungen abhängig.
Ja.
Ja, das heißt, Planbarkeit mit Förderungen, schwierig.
Ja, es gibt schon verschiedene Instrumente und natürlich auch im Rahmen der Strategie wird jetzt geschaut, wie Förderungsmaßnahmen in der Zukunft aussehen können.
Mhm.
Weil das natürlich
so ein Podcast mit dir über das machen?
Genau. Du machst es dann umgekehrt. Genau,
ja, das frage ich dich. Aber ganz böse Fragen da.
Ganz böse. Wo ich dann immer stotter.
Ja. Na, mein Gott.
Aber man spürt ja diese Leidenschaft für beides, gell? Und das ist ja natürlich, ich finde das ja großartig, wenn man einen Beruf haben darf, wo der leidenschaftlich getätigt werden kann.
Na, schau, ich hoffe, ich darf da jetzt gleich ein Mission Statement irgendwie abgeben. Ich hoffe, dass auch von den Fördergeberinnen, Stadt, Land, whatever, Bund, auch gesehen wird, was für wichtige Arbeit Vereine auf der sportlichen und auf der kulturellen Ebene leisten. Und diese Vereine müssen jetzt nicht groß sein, aber sie müssen. Es muss alles daran gesetzt werden, dass sie unterstützt werden.
Mhm.
Denn wenn nur die Großen unterstützt werden, haben wir ein massives Problem. Die Leute werden ausgeleiert und werden einfach müde. Mhm. Einfach alles ohne finanzielle Mittel im Hintergrund zu machen. Es geht irgendwann nimmer und jetzt leben wir in so Zeiten, wo man eben nicht weiß, wie die Kulturbudgets sich entwickeln.
Ja.
Und ich weiß, ihr vom Land habt auch nicht alle Möglichkeiten und alle Mittel. Aber auch auf der Ebene, wenn man sagt, okay, man macht jetzt einen Förderantrag, man füllt Förderungen aus und kriegt dann die Fair-Pay-Ebene, dann macht man Konzept und am Ende ist es eigentlich wurscht, dass man das gemacht hat. Vom Gefühl her jetzt für mich. Weil es ist eh nicht realisierbar mit den Mitteln, die man dann am Ende des Tages zur Verfügung gestellt bekommt. Aber wir müssen uns merken und wir müssen das Ziel haben gemeinsam, dass die MusikerInnen, dass die Sportlerinnen in Österreich, dass die Kultur- und Sportschaffenden auch die finanziellen Möglichkeiten haben, das zu realisieren, was sie können. Denn sonst wird es ganz, ganz dunkel. Wirklich ganz, ganz
auch gesellschaftlich.
Ja. Das ist, glaube ich, und persönlich muss ich sagen, also wie gesagt, wo ich sein will oder so. Ich will einfach wirklich in diesem Kulturbereich viel machen. Ich will mit Black FM spannende Sendungen machen. Mir geht's aber eigentlich ganz gut zurzeit. Vielleicht wäre ein Job weniger klasse. Ja.
Ja.
Dann kann ich mal hin und wieder ins Schwimmbad gehen.
Oder einen neuen Lied schreiben.
Oder mein Rückhandslice üben. Ja, Desaster ist.
Das, aber du gewinnst ja trotzdem die Matches.
Ja, brauche ich nicht. Aber ich spüre auch nicht gegen die stärksten Gegner.
Okay.
Na, voll.
Michi, ja. Vielen lieben Dank.
Das war nett.
Vielen Dank fürs Kommen, fürs Plaudern, für diese wunderbaren Einblicke aus verschiedenen Perspektiven in dein großartig vielfältiges Leben.
Ja, hat Spaß.
Und euch allen danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge vom Kunstfunken.
Danke. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.